NDR Info. Echo des Tages.
Mit Michael Brocker. Schönen guten Abend zusammen. Sollen Bürgerinnen und Bürger, die eine Covid-19-Infektion überstanden haben, einen Immunitätsausweis bekommen? Über diese Frage diskutieren im Moment viele Politiker und auch der Deutsche Ethikrat. Wir haben Hintergründe und Argumente. Wir informieren in Bericht und Kommentar über den Tag der Entscheidung bei der Lufthansa. Gerade eben ist die Eilmeldung gekommen. Die Aktionäre stimmen dem Staatseinstieg zu. Das Rettungspaket kann also Tatsache werden. Wir berichten über die Insolvenz des Zahlungsdienstleisters Wirecard, haben Einzelheiten zur Ernteprognose des Bauernverbands und wir hören aus Paris, der Eiffelturm, jawohl, ist wieder offen für Touristen, jedenfalls für solche, die fit genug sind für die langen Treppen. Als erstes aber testen, testen, testen. Das ist seit Wochen der Rat von Virologen in Sachen Corona. Nur so, sagen sie, bekommen wir nach und nach Klarheit darüber, wie weit die Infektion vorangeschritten ist in der Bevölkerung. Für die momentanen Hotspots Gütersloh und Warendorf gilt die Empfehlung allemal. Doch gestern haben etliche Bürger dort vergeblich angestanden, um einen Test machen zu lassen. Aber das soll nun besser werden, hat Mischa Dallmann erfahren.
Es ist noch dunkel und recht kühl, als sich heute die ersten Menschen in der Stadt Gütersloh in die Warteschlange für einen Corona-Test stellen. 3.50 Uhr zeigt die Uhr. Sie wollen auf Nummer sicher gehen. Viele von ihnen wurden gestern nach Hause geschickt, weil das Testzentrum seine Kapazitätsgrenze erreicht hatte. Doch die Gütersloher wollen und brauchen die Tests, vor allem diejenigen, die am Wochenende in die Ferien fahren wollen. Mehrere Bundesländer sperren die Ostwestfalen komplett aus oder verlangen einen negativen Corona-Test für eine Übernachtung. Die Wut der letzten Tage, vor allem auf die Firma Tönnies, ist bei den Gütersloern häufig einer gewissen Gelassenheit gewichen.
Wir leben in einer ganz besonderen Situation, die hatten wir so noch nie und Panik und Aufregung nützt keinem was.
Ich arbeite im Kreis Herford und bin von meinem Arbeitgeber natürlich auch nach Hause geschickt worden, ins Homeoffice, wie alle, die bei uns aus Gütersloh kommen und uns wurde halt nahegelegt, diesen Test möglichst zeitnah zu machen.
Wegen der hohen Zahl der Corona-Fälle durch Mitarbeiter des Fleischkonzerns Tönnies hat die Stadt Gütersloh jetzt ein Lagezentrum eingerichtet. In zwei Räumen eines Gymnasiums arbeiten ab sofort rund um die Uhr Mitarbeiter der Stadt. Gütersloh Bürgermeister Henning Schulz hofft, dass die Einsatzkräfte im Kreis damit besser koordiniert werden können.
Unsere mobilen Einheiten und Teams sind mit mobilen Endgeräten im Stadtgebiet unterwegs. Wir haben eine Datenplattform geschaffen, wo vor Ort auf dem Handy eingetragen wird, ob es Bedarfe gibt, ob Lebensmittel gebraucht werden, ob es Probleme gibt. Diese Meldungen laufen Echtzeit hier im Lagezentrum auf und hier haben wir die definierte Schnittstelle beispielsweise zum DRK, was Lebensmittelversorgung angeht, zur Polizei, zu all den Hilfsdienstleistungen, die wir erbringen müssen.
Das neue Lagezentrum ist allerdings kein Allheilmittel, wenn es darum geht, die Quarantäne der etwa 7000 Tönnies-Mitarbeiter zu überwachen. Zäune um ganze Straßenblocks, wie etwa in der Stadt Verl, gibt es im Stadtgebiet von Gütersloh nicht. Es bleibt ein Restrisiko, weiß Bürgermeister Schulz.
Natürlich ist es so, wir können nicht bei 246 Standorten rund um die Uhr quasi eine Wache vor ein Haus aufbauen. Das wird nicht funktionieren, sondern wir sind immer rollierend unterwegs. Sobald wir Indizien haben, kümmern wir uns darum.
Die Kontrollen der mobilen Einsatzteams bei den Tönnies-Mitarbeitern haben bisher gezeigt, dass sich die meisten an die Quarantäne halten. Das berichten auch die Gütersloher selbst.
Weil ich selbst viele Werksmitarbeiter gesprochen habe und wo sich auch viele daran halten.
Ich hoffe, dass das einfach verantwortungsvolle Menschen sind, die auch nicht krank werden wollen. Die haben auch Familie.
Es sollte sich jeder so benehmen, wie er das vom anderen erwartet. Dann brauchen wir auch keine Kontrollen.
Stimmen aus Gütersloh. Ja, und das war ein ziemlicher Hammer aus Wien gestern. Nach den Corona-Ausbrüchen in Gütersloh und Warendorf hat Österreich eine Reisewarnung verhängt. Und zwar nicht für die beiden Landkreise, sondern für ganz Nordrhein-Westfalen. Begründung: Die vergangenen Tage hätten gezeigt, wie schnell es zu einer weiteren dramatischen Situation kommen kann. Heute, einen Tag später, beschränkt Österreich die Reisewarnung nun doch. Sirjan Govedarica.
Gestern noch hatte Bundeskanzler Sebastian Kurz angekündigt, dass es künftig keine direkten Flugverbindungen mehr aus Österreich nach Nordrhein-Westfalen geben werde. Doch eine entsprechende Verordnung des federführenden Gesundheitsministeriums ließ auf sich warten. Heute teilt das Gesundheitsministerium in Wien auf Anfrage der ARD mit, man habe eine Neubewertung der epidemiologischen Situation vorgenommen und Landeverbote aus Nordrhein-Westfalen werde es nicht geben. Stattdessen sind an den österreichischen Flughäfen Fieberchecks geplant. Die Lage werde aber laufend evaluiert und die Maßnahmen gegebenenfalls angepasst. Für deutsche Staatsbürger seien vorerst keine Beschränkungen bei der Einreise geplant, heißt es aus dem Gesundheitsministerium. Das bedeutet, sie können ohne Quarantäneverpflichtung oder die Vorlage negativer Corona-Tests einreisen.
Sirjan Govidarica für das Echo des Tages. Auf diese Meldung haben wir den ganzen Nachmittag gewartet. Die Lufthansa kann mit deutscher Staatshilfe weiterfliegen. Die Aktionäre haben dem Staatseinstieg zugestimmt und das nach einer sehr, sehr langen Hauptversammlung heute. Roman Warschauer, der Kollege, hat die Versammlung beobachtet. 12 Uhr ging's los, gerade eben erst zu Ende gegangen. Wie ist sie verlaufen?
Ja, wie ist sie verlaufen? Also am Ende erfolgreich im Sinne des Unternehmens. Über 98% haben zugestimmt. Und ansonsten war sie eben geprägt von der Beantwortung der Fragen, wie es ja eigentlich üblich ist auf so einer Hauptversammlung. Aber heute stand ja nur ein Tagesordnungspunkt auf dieser Tagesordnung, eben dieses Rettungspaket. Aber dazu sind über 600 Fragen eingegangen. Das hat man dann noch ein bisschen zusammengefasst und einige gebündelt beantwortet. Trotzdem musste der Vorstand 450 Fragen beantworten. Und das hat dann eben über 5 Stunden gedauert, alleine diese Fragen zu beantworten. Die Abstimmung an sich, die war dann relativ schnell über die Bühne.
Ja, 98% des Kapitals sagen ja. Sie haben das gerade schon mal ganz kurz erwähnt. Das ist ja eine so dolle Mehrheit. Besser geht's ja fast gar nicht. Warum dann so ein Gezerre, so ein Hin und Her in den vergangenen Tagen?
Ja, das lag eben vor allem an diesem Großaktionär Thiele. Der hatte ja dieses Rettungspaket kritisiert, hat gesagt, das Unternehmen hätte da nicht richtig verhandelt. Und er kritisiert eben vor allem den Einstieg des Staates bei der Lufthansa in diesem Ausmaß. Und dann hatten eben viele die Befürchtung, dass er diesem nicht zustimmen wird. Und da er 15% hat und aber zu dieser Hauptversammlung sich relativ wenig Aktionäre nur angemeldet haben oder relativ wenig Kapital nur vertreten war, hätten seine 15% gereicht, um diese 2/3 Mehrheit, die erforderlich war, für die Annahme des Pakets zu blockieren. Und deswegen eben die Angst, dass er alleine im Prinzip das Zünglein an der Waage ist.
Das alles ist ja erst zustande gekommen, nachdem die EU-Kommission gesprochen hat. Es gibt die Bedingung, dass die Lufthansa Start- und Landerechte in Frankfurt und München abgeben muss. Und das soll bedeuten, dass es der Konkurrenz möglich wird, eine Basis mit bis zu 4 Flugzeugen an den Standorten aufzubauen. Ist das für die Lufthansa zu verschmerzen?
Ja, also offenbar besser als die ursprünglichen Pläne. Da wäre das ja noch weitreichender gewesen mit noch mehr Slots. Das war auch ein Thema heute, ein eigener Block in dieser Hauptversammlung, wo viele Aktionäre da nochmal Nachfragen hatten. Das Unternehmen hat nochmal ein bisschen betont, naja, im Endeffekt greift das mit diesen Slots erst dann, wenn die Fluggesellschaften, die sich um diese Slots möglicherweise bewerben könnten, nicht auf dem regulären Weg an die Slots zu dieser Zeit kommen. Und da momentan Slots mehr als genug vorhanden sind an den Flughafen, wahrscheinlich perspektivisch auch noch in den nächsten Jahren, kann es gut sein, dass das gar nicht zum Tragen kommt in den nächsten Jahren. Insofern scheint man da noch relativ entspannt zu sein. Aber natürlich, man holt sich damit gegebenenfalls dann auf längere Sicht zusätzliche Konkurrenz an die Flughäfen. Und da muss die Lufthansa dann irgendwie drauf reagieren. Und wenn die Lufthansa direkte Konkurrenz abkriegt, gerade auf so Rennstrecken, sagen wir mal irgendwie Frankfurt, Hamburg oder sowas, dann ist es eigentlich immer so, dass die Lufthansa da mit aller Kraft sich gegenstemmt und auch ganz oft erfolgreich ist.
Sie haben ja die ganze Hauptversammlung mitbekommen. Würden Sie sagen, dass die Aktionäre, die meisten jedenfalls, mit einem guten Gefühl rausgehen, was die Zukunft der Lufthansa angeht?
Naja, wenn man die Alternative bedenkt, dass es möglicherweise eine Insolvenz gewesen wäre und sie dann auch unter Umständen ihr Kapital komplett verloren hätten, was sie in die Lufthansa investiert hatten, ist das möglicherweise die bessere Alternative für die Aktionäre. Auf der anderen Seite hat man ja auch von vielen Anlegervertretern und Fondsmanagern und sowas gehört, dass sie schon Bauchschmerzen haben, aber das so ein bisschen als das kleinere Übel sehen.
Roman Warschauer war das für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Vielen Dank. Wer ein milliardenschweres Rettungspaket angeboten bekommt und das quasi auf dem Silbertablett, der greift doch zu, oder? Den meisten Unternehmen jedenfalls würde es so gehen, vermute ich. Bei der Lufthansa war es allerdings eine Zeit lang unklar, ob das so läuft. Aber es gibt nun ein Ja der Airline zu den Staatsgeldern. Ist diese Antwort richtig und sinnvoll? Hier ist die Meinung von Wolfgang Landmesser.
Dieses Rettungspaket hat Feuer von allen Seiten bekommen. Und das zeigt schon, dass es so schlecht nicht sein kann. Für viele Lufthansa-Aktionäre ist es eine bittere Pille, weil der Wert ihrer Aktien durch den Einstieg des Großaktionärsbund deutlich sinkt und der Staat 20% von Europas größter Fluggesellschaft zu einem Schnäppchenpreis bekommt. Kritiker von außen sehen das ganz anders. Bis zu 9 Milliarden Euro Steuergelder für einen Großkonzern, da hätte sich der Bund noch viel mehr Einfluss sichern müssen. Und zum Beispiel festschreiben, dass das Management möglichst wenige Stellen streicht oder, als Beitrag zum Klimaschutz, den innerdeutschen Flugverkehr einstellt. Natürlich hätten sich Management und Aktionäre eine staatliche Rettung möglichst ohne Kosten und staatlichen Einfluss gewünscht. In diese Richtung gingen auch die Fragen, mit denen Großaktionär Heinz-Hermann Thiele den Vorstand heute auf der Hauptversammlung hartnäckig löcherte. Wäre es nicht auch mit deutlich weniger Staat gegangen? Nein, wäre es nicht. Bei der Lufthansa-Rettung gehen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler ein hohes Risiko ein und sollten dann auch vom Wiederaufstieg des Unternehmens profitieren. Deswegen ist es gut, dass der Bund zwei Vertreter in den Aufsichtsrat der Lufthansa schicken wird. Der dann größte Anteilseigner braucht auch eine Stimme im Kontrollgremium. Das Tagesgeschäft wird die Bundesregierung dagegen dem Management überlassen. Das ist auch richtig so. Den wirtschaftlichen Neustart der Lufthansa würde es massiv gefährden, wenn ständig die Politik reinregiert. Um die Klimaziele zu erreichen, gibt es andere politische Instrumente. Dazu muss der Staat keine Airline kaufen. Dass die Politik nicht der bessere Lufthansa-Manager ist, zeigt auch ein Rückblick. In den 1990er Jahren ist der Bund vollständig aus dem ehemaligen Staatsunternehmen ausgestiegen. Und die Traditions-Airline hat sich seitdem gut geschlagen. Ohne die hohen Rücklagen, die Lufthansa in den vergangenen Jahren erwirtschaftet hat, wäre der Konzern schon deutlich früher vor dem Ausgestanden. Am Ende hat wohl auch der extrem staatskritische Selfmade-Man Thiele eingesehen, dass es seine Aktien pulverisieren würde, wenn das staatliche Rettungspaket platzt. Die Alternative, Schutzschirmverfahren, klingt zwar hoffnungsvoll, würde aber für die Lufthansa-Eigentümer einen noch viel größeren Verlust mit sich bringen. Besser wäre natürlich, es würde ohne staatliche Hilfen gehen. Aber eine Krise wie Corona hat es bisher nicht gegeben. Wenn über Wochen kaum ein Flugzeug starten kann, ist auch eine noch so gut geführte Fluggesellschaft irgendwann pleite. Mit dem zähneknirschenden Ja der Aktionäre gibt es jetzt wieder Hoffnung. Auch für die knapp 140.000 Beschäftigten des Konzerns.
Der Kommentar im Echo des Tages von Wolfgang Landmesser. Wer eine Covid-19-Infektion überstanden hat, der kann ja erstmal froh sein, denn der Krankheitsverlauf ist manchmal dramatisch. Hinterher könnte ein Immunitätsausweis nützen, findet Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Denn nach einer überstandenen Infektion gelten ja viele der Einschränkungen nicht mehr. Diese Lösung aber wäre der Weg in eine Zweiklassengesellschaft, kritisieren andere. Schwierige Sache, das mit dem Immunitätsausweis. Aus Berlin, Oliver Fritzel.
Man hat eine Covid-19-Erkrankung überstanden, macht einen Antikörpertest und bekommt darüber eine Bescheinigung. Man kann sich frei bewegen, ältere Verwandte besuchen, in Fußballstadien oder auf Konzerte gehen. Das alles ohne die Gefahr, das Virus unbemerkt in sich zu tragen und andere anzustecken. Das ist der Grundgedanke eines Immunitätsausweises. Doch die Skepsis bleibt. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hat heute nochmal klargestellt, an unserer Position hat sich nichts geändert. Er verweist darauf, dass eine Immunität bisher nicht nachgewiesen werden kann.
Was für die SPD völlig klar ist, wenn das denn irgendwann mal festgestellt werden kann, dann darf es keine Vorteile für die geben, die schon immun sind, oder Nachteile für die, die das noch nicht sind. Also ein Weg, wie sich den mancher vorstellen, in so eine Zweiklassengesellschaft mit der Frage, bist du immun gegen Corona, den werden wir ganz sicher nicht mitgehen.
Inzwischen hat auch die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Bärbel Baas deutlich gemacht, dass sie einen Immunitätsausweis ablehnt. Nach einem Interview war der Eindruck von einem Kursschwenk bei den Sozialdemokraten entstanden. Baas sagt, sie sei falsch wiedergegeben worden. Auch die Linkspartei hat sich nochmal gegen die Pläne gestellt. Sie warnt davor, dass Menschen mit Behinderung, Ältere und Kranke vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen werden, wenn sie die Erkrankung nicht durchgemacht haben oder nicht geimpft sind. Der Immunitätsausweis stand ursprünglich schon im neuen Infektionsschutzgesetz. Nach Protesten, unter anderem von der SPD, hat Gesundheitsminister Jens Spahn diese Passage aber Anfang Mai rausgestrichen und den Ethikrat um Einschätzung gebeten. Damals schon hat der CDU-Politiker für den Ausweis geworben.
Im Gesundheitswesen zum Beispiel, bei Pflegekräften, Ärzten, wäre es natürlich sehr gut zu wissen, wer schon auch eine Immunität hat gegen dieses Virus. Ich finde es aber wichtig, dass es dazu eine gesellschaftliche Debatte gibt.
Laut Weltgesundheitsorganisation ist bisher nicht geklärt, ob man nach einer überstandenen Covid-19-Erkrankung überhaupt immun ist, selbst wenn Antikörper im Blut nachgewiesen werden können. Und wenn ja, wie lange dieser Zustand anhält? Je nach Studie ist von wenigen Monaten bis zu mehreren Jahren die Rede. Auch in anderen Ländern wird über das Thema Immunitätsausweis diskutiert. Er könnte eines Tages Bedingung dafür sein, dass man einreisen darf.
Da tobt ein Machtkampf innerhalb der AfD. Die extrem Rechten kämpfen gegen die, die sich selbst als bürgerlich-konservativ bezeichnen. In Personen ausgedrückt heißt der Streit Meuthen gegen Höcke und Co. Konkret geht es in diesen Tagen um die Frage, ob der brandenburgische AfD-Chef Andreas Kalbitz in der Partei bleiben kann, obwohl er frühere Mitgliedschaften in rechtsextremen Gruppen verschwindet. verschwiegen zu haben scheint. Über diese Frage hat das Schiedsgericht der Partei beraten in einem Eilverfahren und nach Informationen der ARD gibt es ein Ergebnis. Und das heißt, das Schiedsgericht ist dafür, Kalbitz vorläufig aus der Partei auszuschließen. Kilian Pfeffer, was heißt das, vorläufiger Ausschluss?
Also es bedeutet, dass Kalbitz vorerst nicht in der Partei sein darf, bis das sogenannte Hauptsacheverfahren entschieden ist. Und dieses Hauptsacheverfahren, dabei geht es unter anderem um die Frage, ob Kalbitz eben Mitglied in der mittlerweile verbotenen rechtsextremistischen heimattreuen deutschen Jugend, HDJ, gewesen ist und deswegen nie in die AfD hätte aufgenommen werden dürfen. Das Schiedsgericht hat sich bei dieser Entscheidung offenbar mit der Frage beschäftigt, für wen der Schaden größer wäre, für die Partei, wenn Kalbitz vorerst zurückkehren darf oder für Kalbitz, wenn er vorerst draußen bleiben muss. Und da sieht die Entscheidung offenbar so aus, dass für die Partei der Schaden größer wäre, weil Kalbitz als Parteimitglied beispielsweise auch an Bundesvorstandssitzungen wieder teilnehmen dürfte und dass mit ihm gemeinsam beschlossene Entscheidungen dann dadurch im Nachhinein für nichtig erklärt werden könnten.
Die Brandenburger Partei hatte ja gerade vor wenigen Tagen ausdrücklich Kalbitz den Rücken gestärkt, ihn auch wiedergewählt. Welche Konsequenzen hat denn jetzt diese Entscheidung für den Landesverband?
Das wissen wir leider noch nicht, weil uns die Begründung des Schiedsgerichts noch nicht vorliegt. Das wäre sozusagen auch der zweite Schritt vor dem ersten. Erstmal muss ja die Begründung veröffentlicht werden. Dann muss der Landesverband Brandenburg reagieren, sagen, ob er irgendwelche Konsequenzen zieht. Und ich bin aber schon durchaus gespannt, wie er reagiert. Denn dieser Landesverband hat ja schon ein paar Mal deutlich gemacht, dass er nur wenig Respekt für den Bundesvorstand um Jörg Meuthen und dessen Entscheidungen hat. Jetzt mal sehen, wie es beim Bundesschiedsgericht ist.
Kalbitz selbst, hat er sich schon dazu geäußert? Vermutlich kennt er ja das Ergebnis.
Er kennt das Ergebnis, sagt aber, ihm liegt das Ergebnis noch nicht vor. Wir haben nur ganz kurz mit ihm sprechen können. Er gibt sich aber insgesamt gelassen, sagt, er sei da zuversichtlich. Er blicke dem weiteren Verfahren sehr zuversichtlich entgegen. Aber ihm ist eben die Entscheidung noch nicht zugestellt worden und deswegen warte er ganz gelassen ab.
Morgen ist dann der nächste Schritt in diesem Verfahren. Der Bundesvorstand der AfD tagt mit Kalbitz.
Kalbitz selbst sagt, ja, er werde nach jetzigem Stand, hat er mitgeteilt, selbstverständlich sowohl an der Bundesvorstandssitzung als auch an der Klausurtagung teilnehmen, die sich dann an diese Vorstandssitzung anschließt und auch den ganzen Samstag überläuft. Jetzt hat Parteichef Jörg Meuthen zu uns gesagt, wenn Kalbitz das Parteischiedsgericht respektiert, dann kann er morgen unmöglich an der Sitzung des Bundesvorstands teilnehmen. Also man kann daraus schließen, das wird eine ziemlich frostige Stimmung werden, wenn Kalbitz tatsächlich kommt. Man kann sich ja ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, wie genau das funktionieren soll.
Kilian Pfeffer für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Vielen Dank. Man hält es kaum für möglich und der Befund ist schockierend. Auch in Deutschland leben Frauen, deren Genitalien verstümmelt worden sind. Schlimmer noch, ihre Zahl ist in den vergangenen Jahren drastisch gestiegen. Das hat heute Bundesfamilienministerin Franziska Giffey bekannt gegeben. Sie erklärt den Anstieg damit, dass mehr Frauen aus Ländern zuwandern, in denen die Genitalverstümmelung weiter praktiziert wird, etwa Eritrea, Somalia, Indonesien, Nigeria und Ägypten. Hintergründe von Sabine Müller.
Fadumo Korn ist eine Frau, der nur selten die Worte fehlen. Die Vorsitzende des Vereins NALA, Bildung statt Beschneidung, erzählt schonungslos offen davon, wie es war, als sie selbst als 7-Jährige in der Wüste von Somalia beschnitten wurde. Festgehalten von 2 Frauen, ohne Betäubung.
Man kann sich das nicht vorstellen. Ich kann sehr gut Deutsch, ich kann auch wahnsinnig gut Bayerisch, aber es gibt kein Wort, der diesen Schmerz beschreiben kann.
Sie sei ins Koma gefallen, fast gestorben, sagt die heute 56-Jährige.
Ich bin nicht gestorben, weil ich eine Mission habe.
Seit 40 Jahren lebt Fadumo Korn in Deutschland und kämpft gegen die weibliche Genitalverstümmelung, die weltweit rund 200 Millionen Frauen betrifft. Jedes Jahr werden weitere 2 bis 3 Millionen Mädchen Opfer dieser archaischen Praxis, die als Ritual beim Übergang zum Frausein gilt und die Mädchen reinigen soll. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey findet deutliche Worte.
Das ist eine schwere Menschenrechtsverletzung. Die Frauen erleiden lebenslange Schmerzen. Sie sind häufig schwer psychisch traumatisiert. Sie haben Komplikationen bei Geburten. Sie sind in ihrem Recht auf sexuelle Selbstbestimmung eingeschränkt.
In Deutschland leben mittlerweile fast 68.000 Frauen, die beschnitten wurden. Das sind 44% mehr als bei der letzten Schätzung vor 3 Jahren. Erschreckend ist auch die Prognose, wie vielen minderjährigen Mädchen in Deutschland die verbotene Genitalverstümmelung noch drohen könnte. Es sind fast 15.000, wenn man davon ausgeht, dass das furchtbare Ritual auch in der zweiten Generation durchgeführt wird. Und genau das fürchtet die Ministerin. Dass Giffey die neuen Zahlen zur Sommerreisezeit präsentiert, ist kein Zufall. Denn sie sagt,
dass wir immer zu den Ferien eine erhöhte Gefahr haben, dass eben Reisen auch ins Ausland getätigt werden, die das Ziel haben, diese Genitalverstümmelung vorzunehmen.
Dafür müssen die Einwandererfamilien gar nicht unbedingt in ihre Herkunftsländer zurück. Im europäischen Ausland, in Frankreich, Belgien, den Niederlanden, Großbritannien, gäbe es leichten Zugang zu Beschneidung, sagt Giffey. Und sie fügt hinzu, wie oft es in Deutschland selbst passiert, wissen wir nicht. Die Familienministerin setzt sehr darauf, die Familien persönlich anzusprechen und davon zu überzeugen, ihre Töchter unversehrt zu lassen. Ein schwieriges Unterfangen, weiß Fadumo Korn.
Warum machen die Eltern das? Warum machen die Mütter das, was sie erlebt haben, wieder an ihre Töchter? Weil die Tradition mächtig ist. Weil sie 5000 Jahre alte Geschichten überwinden müssen.
Die Bundesregierung steht verstärkt unter öffentlichem Druck, mehr zu tun. Fadumo Korn überreichte der Ministerin eine Petition, die über 125.000 Menschen unterschrieben haben. Sie fordern ein Aktionspaket gegen Genitalverstümmelung, unter anderem mit mehr Informationen für einreisende Frauen und einer Verpflichtung, dass Ärzte, Hebammen, Lehrerinnen oder Kindergärtner zu dem Thema ausgebildet werden.
Aus Berlin war das Sabine Müller. Was für ein Drama. Der lange hochgelobte deutsche Finanzdienstleister Wirecard hat offenbar gute Geschäftszahlen vorgegaukelt, die schlicht erfunden waren. Schon in den vergangenen Tagen gab es Hiobsbotschaften en masse für Wirecard. Die Münchner Staatsanwaltschaft ist dem Management auf den Fersen. Der Aktienkurs ist abgestürzt ins Bodenlose. Heute nun hat die Firma die Insolvenz beantragt. Jan Plate.
Viel wurde über Wirecard gerätselt, getuschelt, gesprochen. Immer wieder neue Vorwürfe von Bilanzmanipulation haben aufhorchen lassen. Und dennoch ist nun nicht nur Andreas Lipko von der Comdirect überrascht.
Also es ist schon ein Unikum, dass ein DAX-Konzern direkt in die Insolvenz geht. Hier ist wirklich Aufklärungsarbeit auf jeden Fall angebracht und hier sollte auch dann von der politischen Seite der entsprechende Druck ausgeübt werden.
Ein Schock ist es jetzt erstmal für Aktionäre, die vor kurzem noch eingestiegen sind. Immer wieder wurde Wirecard als moderne, digitale Perle gelobt. Der Absturz jetzt sorgt für viel Wirbel. Und lässt Andreas Lipko zufolge für Aktionäre des Zahlungsdienstleisters wenig Hoffnung.
Problem bei den Gesellschaften im Online-Payment-Bereich, also im Online-Bezahlsystem, ist, dass hier ja sehr, sehr wenig wirklich tatsächlicher Wert hinter ist, sondern hier ist eigentlich der einzige Wert, den die Unternehmen haben, ja genau die Dienstleistung des Online-Payment-Systems. Wenn hier das Vertrauen weg ist, was dafür sehr, sehr wichtig ist, dann ist auch dieses ganze System hinterfragt und der Wert dieses Systems dann nahe Null.
Die Aktie ist kaum noch etwas wert. Börsenhändlern zufolge tummeln sich da jetzt hauptsächlich Spekulanten, die auf Kursschwankungen setzen. Dass Wirecard den DAX verlassen wird, ist ziemlich sicher. Zuletzt lag der Börsenwert nur noch bei rund 350 Millionen Euro. Zum Vergleich, als Wirecard vor knapp 2 Jahren in den DAX aufgestiegen ist und die Commerzbank verdrängt hat, war Wirecard fast 25 Milliarden Euro wert. Nun wird Wirecard wohl im September absteigen. Ein sofortiger Ausschluss wäre nur möglich, wenn die Insolvenz mangels Masse abgelehnt oder das Unternehmen liquidiert würde. Beides ist, wie Experten sagen, nicht zu erwarten. So wird Wirecard wohl zum nächsten Überprüfungstermin im September aus dem Index genommen. Damit würde ein dunkles Kapitel für den DAX geschlossen. Aktionäre, Anwälte und die Politik werden sich aber noch lange mit dem Fall Wirecard beschäftigen müssen.
Zu den Ritualen jedes Jahres gehört die Ernteprognose des Bauernverbands. Und meistens steckt sie voll von Klagen. Es ist wahlweise zu warm oder zu kalt, zu trocken oder zu nass oder es sind viel zu viele Schädlinge unterwegs. Jammern gehört zur bäuerlichen Landwirtschaft wie das Wetter, sagen manche. Inzwischen aber zeigt sich, es ist und bleibt viel zu trocken in Deutschland und das hat wirklich massive Auswirkungen auf die bevorstehende Ernte. Christine Färber.
Es ist eine Kulisse wie aus dem Bilderbuch. Auf einem halb abgemähten Stoppelfeld steht ein riesiger roter Mähdrescher. Daneben eine lange Tafel, an der auch der Präsident des Deutschen Bauernverbandes Joachim Ruckwied Platz genommen hat. Und eigentlich passen seine ersten Worte ganz gut in die idyllische Szenerie. Im Durchschnitt passt's, sagt Ruckwied. Denn mit einer erwarteten Getreideernte von rund 43 Millionen Tonnen wird wohl insgesamt nur leicht weniger als der Durchschnitt der Jahre 2015 bis 2019 geerntet werden. Allerdings, und da ist der Haken, gäbe es riesige regionale Unterschiede.
Es gibt keine Entspannung nach den beiden Dürrejahren. Diese Dürrejahren sehen Sie in den Bilanzen der Betriebe nach wie vor negativ. Und wir haben in diesem Jahr auch nur eine knappe Durchschnittsernte mit hohen Schwankungen. Das heißt, dort, wo es in der Regel in den letzten Jahren sehr trocken war, hat es auch in diesem Jahr nicht geregnet. Diese Betriebe haben im dritten Jahr eine ganz schlechte Ernte.
Der schöne Schein auf dem Feld bei Leipzig, auf das der Deutsche Bauernverband heute geladen hatte, trügt also. Die Region in Sachsen gehört zu den Gebieten, in denen das Wasser besonders fehlt. Von oben ist es zu trocken und von unten auch. Denn nach zwei Dürrejahren in Folge ist der Grundwasserspiegel hier auch durch die Folgen des Kohleabbaus nicht mehr für die Pflanzen erreichbar. Der Präsident des Sächsischen Bauernverbandes Thorsten Kraftschick war deshalb heute nicht nur Gastgeber. Er vertritt auch viele Betriebe, für die die Getreideernte 2020 alles andere als nur leicht unterdurchschnittlich werden wird.
Im Hintergrund von mir ist ja dann Nordsachsen. Es ist eine Region neben der Oberlausitz, die am härtesten getroffen ist, weil sie sehr leichte Böden haben, ein niedriges Wasserhaltevermögen. Und insofern gerade ist es in diesen Regionen wird es sehr bedeutend sein, was hier an Wasser fehlt. Und das wird natürlich im Wesentlichen den Ertrag beeinflussen. Gerade in solchen Regionen, wie wir gerade sind, die betrifft das bedeutend. Und die reden im dritten Jahr in Folge von einer Dürre. Und das ist bedeutend.
Eines dieser Unternehmen ist die Agrarprodukte Kitzen EG, der das Feld bei Leipzig gehört. Der Betriebsleiter Hans-Uwe Heilmann ist Chef von 85 Mitarbeitern, die sich um Rinder, Sauen, Mastschweine und rund 3300 Hektar Ackerfläche kümmern. Heilmann schaut oft zum Himmel, aber das, was er da sieht, kennt er bestens. Hier in der Region rund um Leipzig ziehen die Wolken auch heute wie so oft ganz demonstrativ am strahlend blauen Himmel einfach vorbei. Auch Heilmann erwartet in diesem Jahr eine stark unterdurchschnittliche Ernte. Es wird die dritte in Folge sein.
Ein guter Bauer, der tut auch in Jahren, wo er gut erntet, mal was beiseite. Und das haben wir gemacht und von denen leben wir momentan. Und ich hoffe, dass diese Jahre auch wiederkommen, dass das nicht mehr lange so weitergeht, dass irgendwann auch mal wieder normale Jahre kommen oder bessere Jahre kommen.
Und nochmal Corona. Bei uns gab und gibt es Beschränkungen wegen Covid-19, aber sicher keinen Lockdown. Ganz anders in Frankreich. Dort durfte man wochenlang seine Wohnung kaum verlassen. Es ist inzwischen wieder gelockert dort und auch Restaurants, Cafés und Museen sind geöffnet, ebenso Hotels. Insofern erwartet Frankreich gern Touristen, auch aus dem Ausland. In Paris hat seit heute sogar der Eiffelturm wieder auf. Wer hoch will, muss allerdings sportlich sein. Die Aufzüge bleiben nämlich gesperrt. Unser Korrespondent Martin Bohne mit einem Selbstversuch von Stufe zu Stufe.
Auf die Treppen, fertig, los. Die Zahlen gehen auseinander, wie viele Treppen das jetzt eigentlich sind. 680 oder 760 liegen vor mir und das mit Maske und das bei 34 Grad. Mal sehen. So, jetzt sind es vielleicht schon 100 Treppen. Alle 3 Meter kommt der freundliche Hinweis. Bleiben Sie auf Distanz. Mindestabstand 1,5 Meter bis zum nächsten. Aber das ist gar nicht so schwer einzuhalten. Denn so viele Leute wagen dieses Abenteuer nicht.
Aber ganz allein sind wir denn doch nicht. Wir überholen eine junge Pariserin, die sagt, sie sei bereit, alles für den Eiffelturm zu tun. Das ist einfach genial. Niemand ist da. Das ist zu schön.
Da sind wir angekommen auf der 2. Etage. Ging alles viel schneller als erwartet. Auch gar nicht so schlimm. Auch wenn, ich muss es gestehen, ich die Maske jetzt nicht mehr über der Nase getragen habe. Und da der versprochene 360-Grad-Blick über Paris in aller Ruhe zu genießen heute. Kaum ein Besucher. Die ausländischen Touristen fehlen ja noch in Paris weitgehend. Aber offensichtlich auch die Pariser selbst nutzen diese Möglichkeit, mal einsam ihr großes Monument zu besichtigen, in nicht allzu großer Zahl.
2 ausländische Touristen finde ich dann doch. Max aus Luxemburg, zum ersten Mal überhaupt in Paris.
Wie war denn das so, hier hochzulaufen?
Anstrengend, sehr anstrengend. Wir haben einen Zwischenstopp auf dem ersten Stock gemacht und einen Liter Wasser getrunken. Es ist einfach so warm heute, aber super einfach, geiles Gefühl.
Es hat sich gelohnt.
Definitiv, also auch die Aussicht hier oben, wow, einfach genial.
Der Zugang zum Eiffelturm wird aber auf absehbare Zeit beschränkt bleiben. Ohne die Online-Reservierung eines Zeitslots geht gar nichts.
Das war das Echo des Tages für heute. Wir sind morgen wieder da um 18.30 Uhr. Mein Name ist Michael Brocker. Schönen Abend noch.
NDR Info.